Notation. Ja. Also wer eine nachweisbare Entschuldigung hat, ja, überhaupt kein Problem. Also zum Beispiel, wenn Sie mit der Bahn gefahren sind, ja, und die Bahn hat Verspätung, den Schaffner ausstellen lassen und gut ist, ja, überhaupt kein Problem. Ja, und ansonsten, es gibt immer Mittel und Wege, wenn man, ja, wenn man versteht, dass das Problem einfach da war, ja, das Problem zu lösen. Ne? Okay, so. Ich möchte sagen, dass ich interessiert bin an der Summe Z1 plus Z2 bis ZK. Z1 und Z2 bis ZK, das sind alles Zahlen, das können natürliche Zahlen sein, rationale, reelle, komplexe, wie auch immer. So, ich möchte einen Formalismus haben, der mir erlaubt, statt jetzt hier Pünktchen, Pünktchen und Z1 bis ZK, tatsächlich sehr kompakt die Summe aufzuschreiben. Und da habe ich eine Möglichkeit, die ist konventionell, das werden Sie definitiv aus der Schule, denke ich mal, schon kennen, I gleich 1 bis K, ZI. Ein anderer Formalismus, den wir auch gleich verwenden werden, ist, dass wir unten schreiben, der Index gehört zu einer Menge. In diesem Fall ist das die Menge 1 bis K und wir summieren über die ZIs. So, das haben wir jetzt für die Summe gemacht und das gleiche Spiel können wir dann auch für das Produkt machen. Der einzige Unterschied, statt dem großen Sigma haben wir ein großes Pi. Ja, und auch hier erlauben wir, den Index aus einer Menge zu wählen. Das haben wir jetzt gemacht für die Summe, wir haben es gemacht für das Produkt. Warum nicht auch für eine Vereinigung und warum nicht auch für einen Schnitt? Ja? Genau das werden wir jetzt gleich auch benutzen. Okay, so, jetzt will ich nochmal kurz zu sprechen kommen, was wir denn am Donnerstag gemacht haben. Donnerstag, einerseits denke ich mal ein bisschen dröge, weil wir haben so viele Begriffe einführen müssen. Auf der anderen Seite waren das fundamentale Begriffe. Ja? Das war das wirklich Spannende am Dienstag. So, und was wir gemacht haben, das war nichts anderes, als wir haben uns nach den Mengen, ja, die Mengen, das ist das Fundament, wir haben nach den Mengen uns beschäftigt mit den Relationen. Nein, zuerst kam das kartesische Produkt. Nach dem kartesischen Produkt haben wir Teilmengen des kartesischen Produkts betrachtet und das waren Relationen. Relationen haben sehr, sehr viele Anwendungen. Wir haben einige davon angesprochen. Zum Beispiel die Anwendung Funktion. So, und ich habe neben der Anwendung Funktion auch noch davon gesprochen, dass wir später Graphen untersuchen können mit Hilfe einer Relation. Das ist aber erst Material, was wir später betrachten. Jetzt kommt als eine weitere Anwendung indirekt der Mengen, indirekt der Relationen, direkt der Funktionen der Begriff der Mächtigkeit. So, und was ich habe zwei beliebige Mengen. Wenn diese, wann nennen wir eine Menge endlich? Ich nenne sie endlich, ja, wenn da nur endlich viele Elemente drin sind. Das ist genau das, was Sie von einer endlichen Menge verstehen würden wollen. Okay. So, und dann interessiert mich aber, wie viele Elemente denn tatsächlich in dieser Menge drin sitzen. Wenn es eine Zahl n gibt, sodass die Menge genau n Elemente besitzt, also wenn Sie jetzt noch kommen und Übungszettel abgeben wollen, ja, nach der Vorlesung, Sie müssen mir in die Augen schauen, ja, Okay. So, wenn ich weiß, dass diese Menge genau n Elemente hat, dann sage ich, die Mächtigkeit dieser Menge ist n. So, und wie ist die Mächtigkeit dieser Menge definiert? Dann nehme ich die Menge, das ist die Menge groß n, und so wie wir das schon am Dienstag besprochen haben, dann wird diese Menge groß n hinter Gittern gesperrt. Ja? Links und rechts ein vertikaler Strich. Dann möchte ich das interpretieren als Mächtigkeit oder Größe der Menge groß n. Ist eine Menge hingegen nicht endlich, dann nenne ich sie, oh, große Überraschung, ja, unendlich. Ja, aber das sind zentrale Begriffe, diese zentralen Begriffe müssen wir uns anschauen. So, und jetzt komme ich zu dem zentralen Begriff der heutigen Vorlesung, der Begriff der Gleichmächtigkeit. Und jetzt ist die große Frage, ich habe jetzt die Definition nicht ausgeführt, ja. Wir hatten schon im Ansatz am Dienstag darüber gesprochen, wie wir das denn definieren sollten. Können wir das jetzt zusammen machen? Wann sollte ich zwei Mengen m und m gleich mächtig nennen? Ja?
Dieselbe Anzahl an Elementen.
Ich sollte sie gleich mächtig nennen, wenn sie dieselbe Anzahl an Elementen haben. Frage, die natürlichen Zahlen haben wir definiert mit der Null. Anderweitig, zum Beispiel in der Annalina, ist die Null nicht dabei. So, sind die beiden Mengen gleichmächtig? Sollten wir einen Begriff der Gleichmächtigkeit so definieren, dass diese beiden Mengen sich als gleichmächtig herausstellen? Einerseits die Menge der natürlichen Zahlen mit der Null, zum anderen die Menge der natürlichen Zahl ohne die Null. Sollten diese beiden Mengen gleichmächtig sein? Okay, also ich habe jetzt eine Meldung erhalten, die hat gesagt, die sollten gleichmächtig sein. Eine Meldung erhalten, die sind nicht gleichmächtig. Wir werden ein Beispiel uns in Kürze anschauen. Und in diesem Beispiel, ich werde jetzt erstmal dieses Beispiel ankündigen, mit dem wir dann hoffentlich die Sachlage so ein bisschen klären. Okay, machen wir das vielleicht mal anders. Wir springen jetzt einfach auf dieses Beispiel. So, und in diesem Beispiel haben wir die Situation, dass wir die natürlichen Zahlen ohne die Null, n größer 0, und die natürlichen Zahlen mit der Null haben. Und die Frage ist, sind die beiden Mengen gleichmächtig? Die Frage, die ich ursprünglich aufgeworfen habe. So, Hilberts Hotel. Der Herr Hilbert ist ein Mathematiker gewesen von sehr, sehr großem Einfluss, der sich auch vor allen Dingen zu Beginn 1920, 1930 mit den Grundlagen der Mathematik beschäftigt hat. Und wir unterstellen dem Herrn Hilbert, dass er ein Hotel hat. Und das ist ein sehr, sehr ausgezeichnetes Hotel. Dieses Hotel, können Sie sehen, hat ein Zimmer mit Nummer 1, 2, 3, aber nicht nur das, das hat unendlich viele Zimmer. So, Hilberts Hotel ist leider Gottes ausgebucht. Jedes Zimmer hat einen Gast. Ein neuer Gast kommt. So, in Hilberts Hotel versucht man tatsächlich neue Gäste, soweit es geht, Gesundheit, versucht man neue Gäste tatsächlich unterzubringen. Und die Frage ist, der oder die Angestellte an der Rezeption, was macht sie? Wissen Sie, das ist jetzt, wenn wir uns anschauen, alle Räume des Hilbertschen Hotels sind ausgebucht. Wie viele Gäste oder die Menge der Gäste können wir doch 1:1 der Menge n aller Zahlen mit Ausnahme der Null gegenüberstellen, nicht? Jetzt kommt ein neuer Gast. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich mir jetzt die Menge der Gäste inklusive des neuen Gastes vorstelle, dann ist das die Menge n mit der Null, dem neuen Gast. Können Sie den neuen Gast unterbringen? Ja?
Der neue Gast,
Ja, nicht? Also wissen Sie, das ist ein sehr kundenfreundliches oder gastfreundliches Hotel. Sobald ein neuer Gast kommt, wird ein ziemlich komplizierter Prozess in Gang gesetzt, nämlich, bitteschön, alle Gäste, die wir in den Zimmern 1 bis Bux, ja, das sind unendlich viele, 1 bis K, K plus 1 und so weiter haben, ziehen um ein Zimmer Bux nach. Ja gut, auf Ihrer Seite ist es jetzt links, nicht? Ne, rechts, Quatsch. Um ein Zimmer nach rechts. Heißt, Zimmer mit Nummer 0, mit Zimmer mit Nummer 1 ist frei geworden. Da kommt der neue Gast rein. So, was möchte ich mit diesem Beispiel sagen? Ich möchte mit diesem Beispiel sagen, nö. Die Menge mit der Menge der natürlichen Zahlen mit der 0 und die Menge der natürlichen Zahlen mit der, ohne die 0, die sind gleich mächtig. So, jetzt möchte ich mich fragen, bitteschön, was passiert denn mit der Menge n der natürlichen Zahlen, mit oder ohne 0, ist mir sowas von egal, und der Menge z der ganzen Zahlen, sind die denn gleich mächtig? Ja?
Hm.
Ja? Ja, also Sie sind jetzt, passen Sie auf, die Situation ist jetzt wirklich, wirklich schlimm. Nebenbei, es ist nicht gut, Gast in diesem Hilbertschen Hotel zu sein, nicht? Wenn Sie da gerade Platz genommen haben, sich gemütlich gemacht haben in Ihrem Räumchen, ja, werden Sie aufgefordert, den Raum zu ändern. Es kommt noch schlimmer, weil, um die Situation jetzt genau zu erklären, das Hilbertschen Hotel ist wieder total gefüllt und es kommt ein Hilbertscher Bus. Dieser Hilbertsche Bus, der hat unendlich viele Sitzplätze, nummeriert 1 bis N. Der Bus ist voll. Sie wollen den vollen Bus entladen in das Hilbertsche Hotel, sodass jeder alte und neue Gast, von denen wir von den neuen haben wir unendlich viele, einen Platz bekommt, ein Zimmer bekommt. Wie kriegen Sie das hin? Also zuerst mal, ja, wir sollten, der Begriff der Gleichmächtigkeit, das war die Frage, der sollte uns sagen, n und natürlichen Zahlen mit oder ohne 0 gleichmächtig. So, können wir im vollbesetzten Hotel sogar unendlich viele neue Gäste, das ist der Hilbertsche Bus, und die neuen Gäste sind nummeriert mit den Zahlen 1, 2, 3 und so weiter. Können wir das unterbringen und dann die Frage, wie? Sie haben schon davon gesprochen, dass Sie sagen, dann müssen wir halt eine entsprechende Abbildung der neuen Gäste finden, ja, in die Hotelzimmer. Gleichzeitig müssen wir aber natürlich auch Sorge tragen, dass die alten Gäste nicht einfach rausgeworfen werden. Ne? Ja?
Wir schaffen die alten Gäste, die waren, und die neuen Gäste, die
unten. Wissen Sie, und jetzt wird es für Sie als Gast richtig unangenehm. Sie sind in Zimmer 100.000. Was bedeutet das? Sie bekommen jetzt gerade eine Ladung eines vollbesetzten Hilbertschen Busses und Sie als Gast im Zimmer Nummer 100.000 haben das Vergnügen, 100.000 andere Zimmerchen weiterzulaufen, was im Wesentlichen jetzt die Anregung war. Wenn du die Zimmerchen hast, Türknauf, und hier haben wir die 1, Türknauf. Und hier haben wir die 2 und so weiter. Dann bitteschön, du solltest in Zimmer Nummer 2. Und Türknauf 3, Türknauf 4. Du in Zimmer 2, in Zimmer 4. Du in Zimmer 3, nicht das Prinzip ist klar. Du in Zimmer 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Was das bedeutet, Nummer 1, die alten Gäste, obwohl stark verärgert, werden weiterhin einen Raum haben. Punkt 1 und Punkt 2, wir haben jetzt tatsächlich freie Räume. Wie viele freie Räume? Den ersten, alle ungeraden Zimmer sind frei, wurde mir gesagt. Ja? Ja, die sind natürlich frei, wenn ich sage, wenn du in Zimmer K bist, dann bitteschön Gast, alter Gast, dann marschierst du in Zimmer 2K. Das ist gerade. Also sind alle Ungeraden frei. Das heißt, 1 ist frei, 3 ist frei, 5 ist frei. Nicht? Und dann werden die Insassen des Hilbertschen Busses aufgefordert, bitteschön fein säuberlich. Insasse des Hilbertschen Busses, zweiter Insasse, dritter Insasse und so weiter. Auf dem aktuellen Übungsblatt wird eine ähnliche Frage gestellt, diesmal nicht mit Hilbertschen Bussen, sondern Hilbert hat ein transgalaktisches Verkehrsunternehmen aufgezogen und sie müssen sich halt darum kümmern, dass sie dann entsprechend auch wieder Platz schaffen müssen. So, und jetzt gehen wir zurück. Ja, jetzt haben wir hoffentlich so ein bisschen Intuition gesammelt dafür, wie wir die Mächtigkeit oder Bups, die Gleichmächtigkeit definieren sollten. Ja? Und was wir gemacht haben, wir haben im Wesentlichen den Angestellten an der Rezeption aufgefordert, eine Abbildung mehr oder minder, eine Abbildung Situation vorher zu Situation nachher herzustellen. Und was ich machen möchte, ich möchte sagen, diese Abbildung soll mir auch, und zwar eine Abbildung zwischen der Menge groß M und der Menge groß N, diese Abbildung, die soll mir auch zur Verfügung stehen, wenn ich die Mengen vergleiche. Ich möchte sagen, die beiden Mengen heißen gleichmächtig genau dann, wenn es eine bijektive Funktion, bijektiv, von der Menge groß M zur Menge groß N gibt. So, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Was zum Teufel heißt denn überhaupt bijektiv? Hat die Menge M, hat die Menge groß N. Und bijektiv muss bedeuten, dass ich um Himmels Willen ein Element in der Menge groß N nicht zweimal treffe. Stellen Sie sich vor, das sind die Hotelzimmer. Dann darf ich in einem Hotelzimmer nur einen Gast unterbringen. Die Funktion muss injektiv sein. Auf der einen, auf der anderen Seite, für die Gleichmächtigkeit ist es wichtig, dass ich natürlich nicht eine Menge groß N habe, die noch sehr viel nicht getroffene Elemente hat. Ja? Da sollte ich tatsächlich für jedes Element in der Menge groß N einen Treffer verbuchen. Die Funktion, bijektive Funktion, muss injektiv und sie muss surjektiv sein. Ja? Wenn Sie sich vorstellen, dass die Mengen groß M und groß N endlich sind, dann ist doch eine bijektive Funktion nichts anderes als eine Namensänderung, oder? Dass Sie sagen, der Name dieses Elementes, also ein Element der Menge groß M, ändert sich zu dem Namen dieses Elementes, diesmal aber ein Element der Menge groß N. Das ist einfach sehr vernünftig, was wir treiben. Wir haben gelernt aus der Situation für endliche Mengen. So. Wichtige Konzepte. Wann heißt eine Menge abzählbar unendlich? Sie heißt abzählbar unendlich, wenn sie genauso groß ist wie die Menge der natürlichen Zahlen. Das heißt, sie ist, das stellt sich später raus, kleiner als die Menge der reellen Zahlen. Sie ist aber größer als jede endliche Menge. Ja? Gleichmächtig, abzählbar unendlich, gleichmächtig zur Menge n der natürlichen Zahlen. Wann heißt sie überabzählbar? Naja, nicht? Sie heißt überabzählbar, wenn die Menge weder endlich ist, noch abzählbar unendlich, sondern so einen richtig dicken Klops darstellt. Ja? Größer als die Menge n ist. So, wir üben. Ja? Genau. Ich habe gerade diesen Zusammenhang versucht, durch das Bild anzudeuten. Ja? Ich habe versucht zu sagen, Eine bijektive Funktion hat die Eigenschaft, injektiv zu sein. Das heißt, es darf nicht der Fall sein, dass irgendein Element in Groß N zwei oder mehrmals getroffen wird. Ein Treffer, höchstens ein Treffer, ich habe es versucht, über Treffer zu formulieren, ja? Höchstens ein Treffer pro Element in der Menge Groß N. Das ist injektiv. Surjektiv, jedes Element wird getroffen, mindestens einmal. Surjektiv, mindestens ein Treffer pro Element. Injektiv, höchstens ein Treffer pro Element. Bijektiv, genau ein Treffer pro Element. Nö, 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 das ist richtig. Aber injektiv plus surjektiv bedeutet, Trefferzahl 2 für ein Element auf dieser Seite ist ein Verstoß gegen die Injektivität. Das ist die zentrale Eigenschaft der bijektiven Funktion. So, 2, 4, 6, wie viele Elemente? Holländische Auktion? 3. Leere Menge, wie viele Elemente? Holländische Auktion?
1.
Holländische Auktion?
0.
Ist nichts drin, ne? Okay. Jetzt haben wir die leere Menge, die Menge, die nur aus der leeren Menge besteht als Element. Wie viele Elemente?
1.
Sehr gut, genau, 1. 2, 4, 6, 4, wie viele Elemente?
3.
Da stehen noch 4. Ah, die Anzahl der Elemente ist natürlich 3, weil die 4 zweimal auftaucht. Darf aber nur als Element einmal gezählt werden. Okay. So, wie viele Elemente? 3, nicht? Ich bin Professor. Ich habe Unrecht, weil die Elemente nichts anderes sind als die 2 und die Menge, die aus AB besteht. 2 Elemente. Ne? So, die Potenzmenge bestehend aus allen Teilmengen von 2, 4 und 6 hat wie viele Elemente? Ja?
8.
Warum kommen Sie auf 8?
Weil die Potenzmenge 2 hoch die Elemente der Menge.
Genau, 2 hoch 3. So, das haben wir gerade gemacht, das Hilbert'sche Hotel. So, und jetzt möchte ich versuchen, Ihnen kurz zu erzählen, obwohl das am Dienstag sogar schon in einer Antwort von Ihnen, von Ihrer Seite vorgekommen ist. Ich versuche Ihnen zu erzählen, wie groß denn die Mächtigkeit des kartesischen Produktes von M und L ist. Und in dieser Bemerkung von Ihnen wurde gesagt, Mensch, das ist doch nichts anderes als das Produkt der Einzelmächtigkeit. Ja? Und das ist halt so, und das möchte ich jetzt gleich zeigen, aber bevor wir das machen, das ist die Eigenschaft, die mich interessiert. Bevor wir das machen, möchte ich Ihnen zwei einfache Konsequenzen vorstellen. Ja, das ist erstaunlich mächtig, diese Beobachtung, aber zuvor machen wir doch noch gerade zwei einfache Konsequenzen. Das ist das kartesische Produkt einer Menge M1, einer Menge M2 bis zu einer Menge MK. Und das sollte doch mit einem Dibel zugehen, ja, wenn die Mächtigkeit dieses kartesischen Produktes nichts anderes ist als das Produkt der Einzelmächtigkeiten. Ne? Das muss so sein, bitteschön. Alles andere ist sinnlos. So, und jetzt eine ganz, ganz einfache Konsequenz. Und diese Konsequenz sagt, Mensch, lass mich dann doch in dieser Formel alle annehmen, dass alle Mengen identisch zur Menge groß N sind. Ja, wenn ich dann alle Mengen auf der rechten Seite in ihrer Mächtigkeit mit der Menge groß N gleichsetze, dann kommt da M hoch K raus. Ne? Große Überraschung an dieser Stelle. Aber interessant ist dieser Zusammenhang. Und wissen Sie, ich möchte Ihnen das Argument vorstellen, obwohl es ziemlich einfach ist. Ja? Ich möchte Ihnen das vorstellen, dass wir sehen, wie man denn sowas formal ableitet. Ja? Also. Was ich machen möchte, ich möchte den Beweis durchführen und möchte den Beweis dadurch ausführen, dass ich mir erstmal anschaue, obwohl das banal ist, was denn überhaupt dieses kartesische Produkt ist. Naja, das kartesische Produkt von M und N, das ist nichts anderes als die Menge aller Paare. Da haben wir zuerst eine Koordinate oder eine Komponente, wie immer Sie das nennen wollen, eine Koordinate klein m, und dann haben Sie eine Koordinate klein n. Das kleine m ist in dem großen n, das kleine m ist in dem großen n. So, und jetzt will ich das so darstellen, dass ich im Wesentlichen auf die Antwort geführt werde an dieser Stelle. So, und schauen Sie mal, was sollte denn, und jetzt mache ich etwas, was ich vielleicht am Anfang hätte machen sollen. Ich versuche die Idee zu bekommen, wie ich denn das zu begründen habe. Und schauen Sie mal, die Idee wäre zu sagen, dann mache ich eine Tabelle. Beschrifte die Zeilen der Tabelle mit Elementen der Menge groß n und die Spalten der Tabelle mit Elementen der Menge groß n. Ja, hier habe ich dann die Spalten aufgeführt. Ja, und hier ist meine Tabelle. Ich schreibe sie als Matrix. Und dann habe ich an dieser Stelle, in dieser Tabelle, alle Paare aufgeführt, alle geordneten Paare aufgeführt mit der Komponente klein m an Stelle 1. Das heißt, was ich hier mir vorstelle, das sind alle Mengen, alle Elemente von der Form m, n, wobei ich aber die erste Komponente festlasse. Ja? So, und dann, Entschuldigung, sämtliche Zeilen dieser Tabelle haben doch gleich viele Elemente. Wie viele Elemente nämlich? Naja, so viele, wie ich Elemente in irgendeiner Zeile habe, davon habe ich groß n viele Elemente. Wie viele Zeilen habe ich? Groß n. Das ist irgendwie klar. So, diese Intuition muss ich jetzt in ein gültiges, formales Argument transformieren. Und jetzt wieder zurück von der Idee auf die formale Argumentation. Und dann sage ich, bitteschön, dann gehe ich doch jetzt über von der Tabellensichtweise, die ich im Kopf habe, ohne sie im Argument anzusprechen, gehe ich über von der Tabellensichtweise global zu den Zeilen. Nicht? Und da lohnt es sich, uns daran zu erinnern, was wir denn gerade gemacht haben. Wir erlauben, dass wir eine Menge darstellen als eine Vereinigung. Über was? Über alle Zeilen. M, n mit der Eigenschaft, dass das n in der Menge groß n ist. So, jetzt brauche ich eine Zwischenüberlegung. Das sind, nicht? Die Zahlen. Jetzt brauche ich eine Zwischenüberlegung. Und die Zwischenüberlegung sagt das Folgende. Wenn ich weiß, dass A und B disjunkt sind, und man sagt, zwei Mengen sind disjunkt, wenn ihr Schnitt leer ist. Wenn ich weiß, dass zwei Mengen A und B disjunkt sind, wie groß ist die Mächtigkeit der Vereinigung? Ja? Wie groß ist die Mächtigkeit der Vereinigung? Vereinigung, Vereinigung. Nicht durch. Ja? Das ist nichts anderes als A plus B. Nicht? Hier hilft das Venn-Diagramm, das im Wesentlichen sagt, Mensch, in dieser Situation sieht das doch so aus. Da hast du hier die Menge A und da hast du hier die Menge B und kein Element in dem Schnitt. Nicht? Und die Elemente, wenn du sie zählst von der Vereinigung, und was ist die Vereinigung? Ja, das ist all das, was in dem A drin sitzt, plus all das, was in dem B drin sitzt, und keine Doppelzählungen. Ja? So, und was heißt das jetzt? Wenn ich mir anschaue, das sind doch lauter disjunkte Mengen hier. Weil nicht, die Menge für die Zeile m hat natürlich eine erste Koordinate, unterschiedlich von der Menge zur Zeile m'. Das heißt, was ich hier wirklich habe, ist nichts anderes als disjunkte Mengen, vermerke ich mal an dieser Stelle. So, was ich jetzt sagen kann, ist die Mächtigkeit des kartesischen Produktes und an dieser Stelle überhaupt keine neue Überlegung ist. M kreuz L haben wir ja dargestellt als die Vereinigung über alle Zeilen. So, doch ein kleiner Schritt. Wie stelle ich denn eine solche Zeile überhaupt dar? Ich habe sie so dargestellt, anfänglich, und jetzt ein kleiner Schritt und sage, Mensch, diese Menge, die kann ich doch auch darstellen, das M, wenn Sie so wollen, ausgeklammert, mit dem kartesischen Produkt der Menge groß N. So, und dann kann ich sagen, bitteschön, jetzt benutze ich disjunkte Mengen, die Mächtigkeit addiert sich. Dann kann ich sagen, wenn sich die Mächtigkeit addiert, dann haben wir eine Summe über alle M in M, Mächtigkeit der Zeile, M kreuz M. So, totaler Schwachsinn. Ja? Das M, das kartesische Produkt, ist definiert für Mengen. Das Ding hier ist keine Menge, das ist ein Element. Also muss ich schreiben, die Menge, die aus dem Element M besteht, kreuz dem N. So, und dann muss ich herausfinden, wie viele Elemente denn in einer Zeile drin liegen. Und in jeder Zeile liegen wie viele Elemente drin? Groß N. Und jetzt die große Einsicht. Was machst du denn da? Du summierst immer denselben Wert, Mächtigkeit von Groß N. Und wie häufig summierst du den Wert? So häufig, wie du Elemente in dem Groß M hast. Was du gerade gezeigt hast, ist genau das, was wir haben wollen. Das ist die Mächtigkeit von M multipliziert mit der Mächtigkeit von N. So, aber wissen Sie, woran es mir liegt? Zu einem gültigen Argument gehören zwei Dinge. Das Wichtigere ist hier die Idee. Und dann kommt die Formalisierung der Idee. Und das haben wir hier versucht. Ja? Okay. So. Wir haben geredet über die Potenzmenge. Und die Frage ist, wie viele Elemente hat die Potenzmenge? Und da wurde mir schon gesagt, wenn du eine Menge hast der Mächtigkeit k, die Potenzmenge, die hat dann 2 hoch k Elemente. Und ich möchte verstehen, warum. Das scheint ja durchaus ein gar nicht mal so einfacher Zusammenhang zu sein. Jetzt sehen Sie da etwas, was auf den ersten Blick furchtbar ausschaut. Da wird mir nämlich gesagt, es gibt eine bijektive Funktion, jetzt versuche ich diesen Formalismus zu übersetzen. Es gibt eine bijektive Funktion zwischen welchen Mengen? Zwischen der Menge, zwischen der Potenzmenge von M, wie viele Teilmengen hast du groß M? Das soll genau das Gleiche, wir haben ja eine bijektive Funktion und damit soll sich die Gleichmächtigkeit vererben. Wird Gleichmächtigkeit hergestellt, würde ich sagen. Die Anzahl der Teilmengen soll übereinstimmen mit der Anzahl der Funktionen von der Menge M in die Menge 01. So, und hier ist das Bild dazu. Ich habe hier die Menge M. Und was ich zähle, das sind alle möglichen Teilmengen. Hier ist die Menge M. Was mich hier interessiert, das ist die Potenzmenge von M. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich wieder die Menge M. Und dann habe ich 0 und 1 als Bildbereich. Ja? Und ich habe hier die Menge M wieder. Und was mich interessiert, das sind Funktionen von Funktionen f oder Abbildungen von der Menge groß M in die Menge 01. So, was ich versuche zu sagen, die Anzahl der Objekte hier stimmt überein mit der Anzahl der Objekte dort. Das sind verschiedene Objekte. Das ist einerseits Teilmengen und andererseits sind das Funktionen. So, und jetzt möchte ich fragen, hat jemand von Ihnen eine Idee, warum dieser Zusammenhang zwischen einerseits Objekt-Teilmenge und andererseits Objektfunktion von der Menge in die Werte 01, warum dieser Zusammenhang so überraschend gar nicht ist. Ich frage also nach der Idee. Idee, aus der wir dann später versuchen müssen, eine Bijektion herzuleiten. Kann jemand von Ihnen die Idee formulieren? Sieht jemand von Ihnen das? Hier ist die Bijektion. Die geht von der Potenzmenge in die Menge aller Abbildungen. So, und was macht sie? Sie sagt, f von a ist gleich. So, und ich sage, das ist jetzt das merkwürdige Notation, eine Menge Chi, die von dem A abhängt. Nicht eine Menge, sondern eine Funktion muss das ja sein. Ne? So, und zwar muss ich die linke Seite definieren. Wir haben überhaupt die Idee noch nicht bekommen, aber ich denke jetzt gar nicht nach. Was ich weiß, dass F von A, der Wert für die Teilmenge, für die Teilmenge a von m. Der Wert f von a, das muss eine Funktion sein. Das heißt, das chi a, das muss von dem m ausgehen, weil es soll eine Funktion sein mit Definitionsbereich groß m und soll zuweisen die Werte 0 und 1. Damen und Herren, und ich habe immer noch nicht nachgedacht. Ich habe nur aufgeschrieben, was ich denn machen muss. Ich denke weiter nicht nach. Setze. Chi a für ein Element von klein m. Wie soll ich das definieren? Da haben wir doch zwei Fälle, nicht? Einmal, das ist der Fall 1, dass das m in der Menge groß a ist. Das sollte uns als ein wichtiger Fall interessieren. Und dann der zweite Fall, dass das m nicht in der Menge groß a ist. Und ich darf zuweisen, ich habe immer noch nicht nachgedacht, ich darf zuweisen die Werte 0 und 1. Was machen wir? Tja, wenn ich Wert zuweisen, ich habe immer noch nicht nachgedacht, weil da ist jetzt die Definition. Man nennt dieses chi a eine charakteristische Funktion. Und diese charakteristische Funktion, die ist genau dann 1 für ein Element, wenn das Element zur Menge gehört. Und genau dann 0, wenn es nicht zur Menge gehört. Verstehen Sie, warum man diese Funktion charakteristisch nennt? Ja, sie ist charakteristisch für die Menge. So, was müssen wir zeigen? Ich muss zeigen, f ist bijektiv. Warum ist f surjektiv? Irgendeine Funktion. Chi. Was ist diese Funktion? Die geht von der Menge m in 0, 1. Kriege ich diese Funktion chi tatsächlich als, bekomme ich diese Funktion chi tatsächlich als charakteristische Funktion einer bestimmten Teilmenge? Und wenn ja, welcher Teilmenge? Wie muss diese Teilmenge ausschauen? Sätze a gleich. Wie muss ich das a definieren? Ich versuche wieder nicht zu denken, ja? Denken braucht extrem viel Energie. Was ich aber allerdings haben muss, ich schreibe mir auf die Bedingungen der Konstruktion, was ich haben muss, ist, dass das f von a gleich dem chi ist. So, wie muss ich das a definieren? Helfen Sie mir. Das sind alle Mengen in der Menge groß M, alle Elemente klein m in der Menge groß M, mit der Eigenschaft, dass das Chi von M gleich 1 ist. Ja, wir haben den Zusammenhang, dass wir einfach sagen, Mensch, so eine Menge, das ist eine Menge, eine Funktion ist eine Funktion, aber ich kann eine Menge als das Objekt Menge verstehen als ein Objekt Funktion, wenn ich halt für jedes Element der Menge sage, du 1 und für jedes Objekt außerhalb der Menge, du 0, dann sind das letztlich dieselben Objekte in anderen Kleidern. So, und damit ist das F surjektiv. Warum ist das F injektiv? Das möchte ich als Übungsaufgabe belassen. Aber ich will Ihnen kurz sagen, warum das an sich sehr klar ist. Aber das wäre schön, wenn Sie, ja, das ist eine Erfolgskontrolle, habe ich das verstanden. Es wäre schön, wenn Sie das versuchen, selbst hinzubekommen, formal aufgeschrieben. Naja, angenommen, es gibt zwei Mengen, Verstoß gegen Injektivität, es gibt zwei Mengen A und B, die dieselbe charakteristische Funktion haben. Ja, aber dann müssen die beiden Mengen in allen Elementen übereinstimmen, weil die charakteristische Funktion hält fest, für jedes Element bist du drin, 1, bist du draußen, 0. So. Ich muss so 2 Minuten überziehen. Ich habe eine endliche Menge, Mächtigkeit K, und ich schaue mir an, wie viele Funktionen es gibt von der Menge A, Funktionen. Jetzt nehme ich mal die vertikale Trennung, um nicht zu verwirren, mit dem Doppelpunkt hier als Teil der Notation für eine Funktion. Funktion von A nach B. Schauen Sie, und jetzt kommt ein zweiter Trick. Das ist Perspektivwechsel. Ein zweiter Trick, mit dem ich mir überlege, dass die Mächtigkeit dieser Menge übereinstimmt mit dem B hoch K. Was ich nämlich sagen kann, ist, jeder Funktion f, ich nutze das hier als Symbol, jeder Funktion f weise ich zu. Eine andere Perspektive der Funktion. Und diese Perspektive sagt, oh, okay, wenn das n von der Form ist a1, a2 bis ak, oh, indem ich Wertetabelle. Ich stelle die Funktion f durch ihre Wertetabelle dar. Kann ich machen. Wert für a1. Wert für a2. Wert für ak. Was ist denn dieses Objekt, das Tupel oder der Vektor oder was auch immer Sie das Ding nennen wollen? Was ist denn das? Das gehört für jede der 1, 2, k Elemente zum Bildbereich. Und was ich versuche zu sagen, dieser Zusammenhang, das ist eine Bijektion. So, jetzt sind wir mit dem, habe ich an der Stelle ein bisschen mich sehr stark beeilen müssen, sind mit der Argumentation für die Potenzmenge noch nicht vollkommen durch. Das können wir dann am Dienstag machen. Das will ich jetzt nicht wirklich über den Zaun brechen. So, wir befinden uns jetzt im gemütlichen Teil der Veranstaltung. Wir kommen zur Fragestunde. So, bitteschön. Ja. Wann ist eine Funktion weder bijektiv noch injektiv noch surjektiv? Eine Funktion ist grässlich, wenn sie weder surjektiv noch injektiv ist. Hat sie diese beiden Eigenschaften nicht, ist sie automatisch auch nicht bijektiv. Stellen Sie sich das so vor, wenn Sie eine Funktion haben wie mit einem Dartboard. Sie werfen einen Pfeil auf eine Dartscheibe. Ja, und dann bedeutet surjektiv zu sein, dass Sie jeden Punkt der Dartscheibe treffen. Injektiv bedeutet, jeder Punkt der Dartscheibe wird einmal getroffen. Bijektiv, jeder Punkt der Dartscheibe wird genau einmal getroffen. Ja, vielleicht diese Sichtweise der Treffer, eine Sichtweise, die weiterhilft. So, weitere Fragen? Dann würde ich sagen, gehen wir zum Übungsblatt über. Wir haben die Aufgabe 1. Da geht es um Modellierung. Und zwar um die Frage, wie kann ich denn die Konzepte, kartesisches Produkt, Mengen, Relationen, vielleicht Potenzmengen, hier nicht erwähnt, Funktionen, wie kann ich denn diese Objekte einsetzen, um zu modellieren. Ja, und der Herr Schnedenberger, das ist so ein bisschen das Wortspiel mit einer Verdeutschung von Snowden, der Herr Schnedenberger, der ist auf der Flucht und der hat geheime Dokumente, die in verschiedenen Klassifizierungen vorliegen, 4 verschiedene Klassifizierungen, streng geheim, geheim, vertraulich und vertraulich nur für den Dienstgebrauch. Wir haben nachgeschlagen, das sind die offiziellen 4 im Amtsgebrauch üblichen Klassifizierungen nicht öffentlicher Dokumente. Der hat, um seine Flucht zu finanzieren, Dokumente halt mitgehen lassen. So, und jetzt sollen wir im Wesentlichen sagen, wie wir denn die Dinge, die er mit hat gehen lassen, auf der Flucht nach Hongkong, später geht es nach Bayreuth, wie er diese Dinge, die er hat mitgehen lassen, darstellen können. Nicht? Und dann ist die Fragestellung im Wesentlichen, wie kann ich denn Mengen einsetzen, Relationen einsetzen, Funktionen, Potenzmengen einsetzen, um tatsächlich genau zu sagen, was er denn hat mitgehen lassen. Später wird er versuchen, seine Dokumente zu verkaufen. Dann geht es darum, dass er für jede Menge von Dokumenten, die er geklaut hat, feststellen möchte, wie viel er denn zu bezahlen hat. Ja, wo also dann die verschiedenen tatsächlich fundamentalen Konzepte gefragt sind. Okay, haben wir Fragen zu der Aufgabenstellung? Gut. Ich werde gleich vorschlagen, dass wir eine ähnliche Aufgabe aus vorigen Semestern durchrechnen. Ich würde vorschlagen, das Monopoly-Spiel durchzurechnen, dann werden Sie mehr Anhaltspunkte bekommen. So, die Aufgabe 2, da soll mit Mengen gearbeitet werden. Wir haben 2 Ausgangsmengen, Groß M und Groß N, sowie eine dritte Ausgangsmenge, Menge der Zweierpotenzen, Groß P. So, und dann soll im Wesentlichen gesagt werden, wie denn in extensionaler Form aufgeschrieben. Das heißt, es muss genau gesagt werden, was war extensional? Es muss genau gesagt werden, was denn die Elemente der jeweiligen Mengen sind. Es soll also in extensionaler Form aufgeschrieben werden, was denn der Durchschnitt ist von m² und u. U ist die das Universum, die Menge der natürlichen Zahlen, nicht was n Quadrat ist, werden Sie dann wissen. Was der Schnitt ist von p geschnitten m, das ist der Teil 2, der Schnitt von p geschnitten n und dann das kartesische Produkt genommen mit der Menge groß n. Ja, und dann jedes Mal gesagt, wenn die Menge, von der du da redest, hat die Elemente, bup, 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 das werden endlich viele sein, die können Sie dann alle angeben. Fragen zu der Aufgabe. Ne, es wäre schön, wir werden immer versuchen, das Übungsblatt, das aktuelle, das neue Übungsblatt am Mittwoch auf die Webseite zu stellen. Wenn Sie sich vorher das Zeit finden, das Blatt anzuschauen und dann, wenn Dinge nicht klar sind, diese entsprechende Frage zu stellen. So, der Teil B der Aufgabe fragt, ob bestimmte Aussagen richtig sind. Die Mengen, die hier gegeben sind, das Universum U bezieht sich nicht auf den Teil A, sondern ist neu. Es sind auch Mengen gegeben, groß A und groß B. Die Aussagen sollten Sie bewerten im Hinblick auf die Frage, gilt die Aussage für alle Mengen A und B und U? Finden Sie also zum Beispiel in Römisch 1 eine Menge A und eine Menge B, sodass die Implikation A, das kartesische Produkt von A und B ist leer, aber für Ihre Wahl von A und B folgt nicht, dass aus der Leerheit des kartesischen Produktes folgt, dass eine der beiden Mengen leer ist, ja, dann haben Sie halt ein Gegenbeispiel geliefert und ansonsten sollten Sie kurz begründen. Wenn wir schreiben kurz begründen, dann bedeutet das, dass ein informelles Argument ausreicht. Ja? Also der Teil A, nichts anderes tun als die Elemente aufschreiben, der Teil B, Aussagen bewerten im Hinblick auf wahr oder falsch, wenn sie falsch sind, Gegenbeispiel angeben. Wenn die Aussage wahr ist, mit einem kurzen, informellen Argument skizzieren, warum die Aussage wahr ist. So, die Aufgabe 3, das betrifft Funktionen. Da haben wir 5 Funktionen aufgeschrieben und wissen Sie, es ist mir nicht so ganz klar, warum, aber in jedem Semester gibt es Fragen zu den Begriffen Injektiv, Surjektiv und Bijektiv. Das ist irgendwie menschlich, diese Begriffe nicht zu verstehen. Aber wir möchten beharren darauf. Ja? Deshalb haben wir jetzt 5 Funktionen angegeben und da soll für jede der Funktionen gesagt werden, ist die Injektiv? Wenn nein, bitteschön ein Gegenbeispiel für die Injektivität. Ist sie Surjektiv? Wenn nein, bitteschön ein Gegenbeispiel für die Subjektivität. Das ist dann im Teil A verlangt. Okay, wir reden über die erste Funktion. Ja? Das ist also die Funktion f1. Und die Frage ist, was ist der Stern da oben? f1 von... Definitionsbereich, was zum Teufel bist du, in den Wertebereich n. So, kann mir jemand sagen, was denn dieser Definitionsbereich wirklich ist? Was war der Stern? Erinnern wir uns an das Konzept der Worte über einem Alphabet und da kam dann irgendwo an der Stelle ein Stern hinein. Und der Stern, ein Alphabet habe und setze den Stern da oben drüber, dann ist das nichts anderes als die Menge der Worte. Das war der Stern. Das heißt, wenn ich jetzt die Worte mir anschaue über einem sehr, sehr einfachen Alphabet, das Alphabet, das nur aus dem einen Buchstaben A besteht, dann ist das das leere Wort, das haben wir so bezeichnet, und dann ist das das A, das na, Wort mit zwei A's, und jetzt wird es langweilig mit drei A's und so weiter. Ja? So, was ist denn das A, was ist denn das BC Plus? Das ist das F2. Das sind alle Worte über BC, die nicht mit dem leeren Wort übereinstimmen. Ja, also, das ist das B, das sind die einzigen B und C, das sind die beiden einzigen Worte der Länge 1. Dann haben wir vier Worte und dann höre ich aber auch auf. Vier Worte der Länge 2 und so weiter, nicht? Und wer an dieser Stelle aufgeführt ist, ist das leere Wort. Und wer an dieser Stelle fehlt, ist das leere Wort. Okay. Teil A. So, in Teil B wird ein neues Konzept eingeführt. Das Konzept des Urbilds. Was ist das Urbild? Ich habe den Bildbereich, groß B, den Bildbereich einer Funktion, die vom Definitionsbereich groß A in den Bildbereich groß B geht. Ich schaue mir an, eine Teilmenge dieses Bildbereichs, B'. Und was mich interessiert, ist das Urbild. Und was ist das Urbild? Das machen wir am besten mit Bildchen. Das Urbild ist nichts anderes als alle Elemente, die in die Auswahl B' hineintreffen. Ja, und ich habe wieder, benutze das Bild einer Funktion, das Bild über Treffer. Das Bild einer Dartscheibe. Wobei die Dartscheibe der Bildbereich oder Wertebereich ist, wie immer Sie das nennen wollen. So, was ist das Urbild? F hoch minus 1 von dem B'. Ich habe eine Menge A, Definitionsbereich. Ich habe eine Menge B, A, Bildbereich. So, und dann schaue ich mir an, die Funktion, die Elemente in der Menge groß A auf Elemente in der Menge groß B wirft. Das B, das Element hat gerade einen Treffer bekommen. Ja? So, und wenn ich jetzt eine Teilmenge habe, und das sei meine Teilmenge an dieser Stelle, das B', das Urbild, das besteht aus allen Elementen, die aus allen Elementen des Definitionsbereichs, die in das B' hineingreifen. Ist an sich auch eine vernünftige Beschreibung, nicht das Urbild, das, was zu dem Bild geführt hat. So, und die Frage ist, an der Stelle haben wir das Urbild von B', beziehungsweise das f hoch minus 1, das ist ja, Urbild von B' und f hoch minus 1 von B', das ist dasselbe in Grün. So, Teil C. Das ist eine schöne Aufgabe. Für die Aufgabe müssen Sie aber ein gültiges formales Argument abgeben. Und Sie haben die Option zwischen Römisch 1 und Römisch 2. Ja, Sie überlegen sich, für welchen Teil habe ich eine Idee, dann sagen Sie, okay, ich wähle Römisch 1 aus. Ja, und schreiben auf, was Sie denn für Römisch 1 als Begründung gefunden haben. Okay. Wir kommen zur letzten Aufgabe und hier ist die Version des Hilbertschen Hotels. Wie schon angekündigt, haben wir aus dem Hotel ein transgalaktisches Transportunternehmen gemacht. Das Unternehmen ist SpaceMod. SpaceMod hat Raumfrachter, in denen Kryo-Schlafkapseln angelegt sind. Wer das nicht weiß, ist selber schuld. Es gibt bestimmte Dinge, die man wissen muss. Also, wenn Sie tiefgekühlt werden, ja, und zwar sehr tiefgekühlt werden, damit Ihr Körper überlebt, dann wird das in einer Kryo-Schlafkapsel passieren. Ja? Aber auf diese Art und Weise lernen Sie noch etwas von angewandter Astronomie. Ja? Okay. Ein ähnliches Problem wie in der Vorlesung gerade unter Hilbertschen Hotel angefasst. Ja? Teil A, ganz, ganz einfach. Teil B, interessant. Ja, wenn Sie Teil B gelöst haben, können Sie zufrieden sein. Hinweis sollten Sie an der Stelle sorgfältig lesen. Ja? So, jetzt will ich mit dem Übungsblatt durchhammer. Haben wir Fragen noch zum Übungsblatt konkret? Wenn nicht, würde ich dann versuchen, Monopoly zu modellieren. Damit wir sehen, wie unsere Konzepte, Relationen und Konsorten, wie unsere Konzepte tatsächlich in Einsatz kommen. Ja, das wäre für das erste Problem des Platz 2 wichtig. Ja, da haben wir eine Frage. Ja. Okay. Die Funktion, die von den natürlichen Zahlen in die natürlichen Zahlen geht, möge die Eigenschaft haben, dass das f für eine reelle Zahl x als x² definiert ist. So, das Urbild von der 4, das ist nichts anderes als das f hoch minus 1 von der 4. So, das Urbild von der 4 ist, bitte, ich habe es doch erklärt. Ist dann wohl die 2. Muss nicht bijektiv sein, die Funktion. Urbild ist für alles anwendbar. Aha, die minus 2 fehlt noch. Das Urbild ist was? Das ist all das, was auf die 4 führt. Und das ist nicht nur die 2, die auf die 4 führt, sondern auch die minus 2. Es ist all das. Es ist die Menge aller Elemente des Definitionsbereichs, die auf den angesprochenen Punkt im Bildbereich kommen. Eine Sekunde noch. Was ist das Urbild der Menge, die aus der 4 und der 1 besteht? Weil wir haben im Urbild gesprochen, ja, nicht notwendigerweise von einem einzelnen Element, sondern von einer Menge von Elementen. So, was ist das Urbild von der Menge 1, 4? muss springen. Da sind wir. Korrekte Datumsangaben, ja? So, die Menge gültig. Was sind gültige Datumsangaben? Das sind Datumsangaben von der Form, da ist ein Tag, gefolgt von einem Monat, gefolgt von einem Jahr. Und bitteschön, der 31. November, hier wird es nicht. Nicht gültig. Ja? Was mich zuallererst interessiert ist, gültige Datumsangaben stellen eine Relation dar. Relation heißt Teilmenge eines kartesischen Produktes. Was mich zuallererst interessiert, ist tatsächlich das kartesische Produkt. Und das kartesische Produkt ist ein Produkt von Tagwerte, Monatswerte und Jahreswerte. So, und dann habe ich im Wesentlichen gesagt, bitteschön, dann müsst ihr noch ein bisschen vorsichtig sein, weil gültige Datumsangaben stimmen nicht mit dem kartesischen Produkt überein, sondern sind eine echte Teilmenge. Ja, das heißt, gültig ist tatsächlich eine dreistellige Relation. Ich habe aber nicht versucht, diese dreistellige Relation auszurechnen. Ich habe nur versucht, einige Datumsangaben sind ungültig. Deshalb ist tatsächlich hier von einer echten Relation die Rede, ja? Weil bestimmte Datumsangaben, angesprochen war der 30. Februar 1912, bestimmte Datumsangaben sind ungültig. Eine solche Angabe darf nicht in der Relation stehen. Dieses Dreitupel gehört nicht zur Relation gültig. Diese Datumsangabe, 23.06.1912 hingegen, gehört zur Relation gültig. Das Dreitupel hier, Element von gültig. Das Dreitupel dort, kein Element von gültig. Das war das Einzige, was ich versucht habe vorzubringen. Weitere Fragen? So, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt bitte? Oh ja. Oh ja, das Schaltjahr macht Dinge komplizierter für die Relation. Das Schaltjahr muss in der Relation nachgebildet werden, aber sehr wohl. Aber wir kümmern uns jetzt nicht darum, wie denn tatsächlich die Relation zu berechnen ist, sondern wir sagen nur, das entspricht selbst unter Betrachtung von Schaltjahren im gültigen Datumsangaben. Dankeschön. Dankeschön. Was Sie sagen, du hast uns da einen Klops verkauft. Und der Klops ist, du hast uns verkauft, dass das kartesische Produkt von M und N die Mächtigkeit hat, Mächtigkeit von M mal Mächtigkeit von N. Dann haben Sie weiter gesagt, Mönch, überhaupt kein Problem damit, wenn die Mengen endlich sind. Und was passiert, wenn die Mengen unendlich sind? Eine total sinnfreie Aussage. Wenn ich zwei unendliche Mengen habe, das kartesische Produkt bleibt unendlich. Habe ich was gelernt? Nein. Im Fall der endlichen Mengen haben wir was gelernt. Ja. Es wäre sehr viel sinnvoller, ich hoffe, ich habe so im Skript stehen, dass in der Aussage, in dem Satz steht, M und N seien endliche Mengen. Ja? Dann gilt Mächtigkeit von M, Kreuz N ist Mächtigkeit von M mal Mächtigkeit von N. Frage, müssen die auch disjunkt sein, die Mengen M und N? Wer ist der Überzeugung, dass die Mengen M und N disjunkt sein müssen? Nö. Das Argument vor Augen haben. M Kreuz N, Tabelle. Tabelle aufgebaut aus Zeilen. Ja, eine Tabelle von Paaren. Sie heben gewissermaßen die Disjunktheit auf, weil ein Element, das in der ersten Komponente auftaucht, wird automatisch der Menge Groß N zugeordnet. Ein Element, das in der zweiten Komponente auftaucht, Auch wenn es dasselbe ist, wird automatisch der zweiten Menge zugeordnet. Ja? Disjunktheit ist dort nicht von Interesse, ist uninteressant. Wenn ich anschauen möchte den Durchschnitt von M und N, dann ist natürlich Disjunktheit von großem Interesse, ist es da oder nicht. Wenn ich mir anschauen möchte die Mächtigkeit des kartesischen Produktes, das ist eine sehr, sehr gute Frage, zu Hause hinsetzen und schauen, verifizieren, dass tatsächlich die Mächtigkeit des kartesischen Produktes vollkommen unabhängig ist von der Frage, wie stark sich M und N schneiden. Ja? So, ich will jetzt Monopoly spielen. Ja? Hier ist Monopoly. Ich rede hier über das konventionelle Monopoly-Spiel. Das allererste, was gesagt wird, auf dem Spielbrett gibt es 40 Felder, 22 Straßen, 18 Plätze. Und ja, es ist also entweder eine Straße oder ein Platz. Die Straßen sind von 1 bis 22 und die Plätze von 1 bis 18 durchnummeriert. Die Aufgabenstellung in Teil A. Definieren Sie die Menge, drei Mengen tatsächlich, Straßen, Plätze und Felder. Und die Elemente sollen tatsächlich, und lassen Sie mich das als Teil der Aufgabenstellung zusätzlich betonen, die Mengen Straßen, Plätze und Felder sollen die Straßen bzw. Plätze bzw. Felder eindeutig repräsentieren. Ich möchte also von einem Element der Menge Straße sofort schließen können, es handelt sich um eine Straße und die Nummer der Straße ist. Was ist Ihr Vorschlag? Wie sollte ich diese Mengen definieren? Ich muss eine Menge Straßen definieren. Was würden Sie vorschlagen? 1 bis 22, das ist wichtig. Aber ich möchte auch von dem Element ableiten können, du, wenn es zum Beispiel das Element 17 ist, könnte ich nicht sagen, du bist eine Straße, es könnte sein, du bist eine Straße oder du bist ein Platz. Na, wir geben einfach die Kennung dazu. Du, Straße. Du, Platz. Felder. Du, Feld. Okay. Teil B. Wir erinnern uns Monopoly, wenn Sie Monopoly nicht kennen, auf jedes Haus. Es ist ja, wie werde ich ein wohlhabender Mensch? Will es wertvoll sein? Indem ich Straßen besitze und auf diese oder Plätze und auf diese Straßen bzw. Plätze Hotels baue bzw. Häuser. So, was ich jetzt machen soll, ich soll eine Menge Bebauungszustände definieren. Wo ich für jede Straße, das muss ich jetzt kurz sagen, wo ich für jede Straße den Bebauungszustand wiedergebe. Und das heißt die Anzahl der Häuser und die Anzahl der Hotels. Wie sollte die Menge Bebauungszustände definiert sein? Bitte? Ja. Sie sagen, gut, F1 bis 40 kann es machen. Aber es wäre doch sehr viel sinnvoller, und da würde ich Ihnen überhaupt nicht widersprechen, wenn ich sagen würde, ich mag das einfach nicht alles aufschreiben. Ich sage, nö, ich streiche das mal gestrichelt durch, weil das ist durchaus eine vernünftige Antwort. Nö, für mich ist Felder nichts anderes als Straßen, vereinigt mit A-Plätzen. Habe ich Sie richtig verstanden? Genau, gute Antwort, ja? Nicht so, dass es eine Antwort gibt, ja? So, Bebauungszustände, was möchte ich denn wissen? Ich möchte wissen, für jede Straße den Bebauungszustand einer einzelnen Straße. Anzahl Hotels, Anzahl Häuser.
Das heißt, jedes Element von der Straße besteht aus drei Elementen von den Hotels und Häusern und
ich würde es so definieren, ich halte mich an Ihre Vorgabe. Ja? Ich würde so sagen, zuerst interessierst du dich für die Anzahl der Häuser. Welche Werte hast du zu erwarten? Natürliche Zahl. Dann interessierst du dich für die Anzahl der Hotels. Welche Werte hast du zu erwarten? Natürliche Zahl. Und bitteschön, du interessierst dich für sowohl die Anzahl der Häuser, wie auch für die Anzahl der Hotels. Das kartesische Produkt. Wo ist die Straße geblieben? Die lasse ich nicht auftauchen. Weil ich möchte nur wissen, für jede Straße, welche Werte habe ich zu erwarten. Ja? So, da haben Sie schon angesprochen, welches Element von Bebauungszustände beschreibt, das ist jetzt Römisch 2. Dass sich drei Häuser und vier Hotels auf der Straße befinden. Drei Häuser und vier Hotels. Die liegen natürlich als Element da drin. So. Ja, ich gebe aber hier nicht wirklich die Nummer der Straße wieder, sondern ich sage nur, jede Straße, wenn ich den Bebauungszustand wiedergeben will, kann ich den Bebauungszustand durch zwei Komponenten, erste die Anzahl Häuser, zweite die Anzahl Hotels, genau definieren. Ich gebe den Namen der Straße nicht weiter. So. Zustand eines Spielers. Da lesen wir, der Zustand ist bestimmt durch den Geldbetrag, die Menge der Straßen, die er besitzt und dem Feld, auf dem er sich befindet. Teil 1. Definieren Sie eine Menge Spielerzustände, von der jedes Element den Zustand eines Spielers repräsentiert. So, Spielerzustand, Geldbetrag, Menge der Straßen, Feld, auf dem man sich befindet. Also, Geldbetrag, okay, das habe ich gehört. Menge der Straßen, die er besitzt. Zweite Komponente des kartesischen Produktes. Ja, bitte? Menge der Straßen, die er besitzt. Er hat nicht nur eine Straße, der hat möglicherweise mehrere Straßen. Ja?
Ein Element von der Menge 1 bis
22. Nö, Menge der Straßen. Ich habe vielleicht, ich weiß nicht, wie die heißt, Königsallee, dann habe ich noch die, ich weiß, wie die Plätze nicht heißen. Schlossallee habe ich und dann habe ich noch eine andere Straße, wir nennen sie Robert-Meyer-Straße. Ich habe die Schlossallee und ich habe die Robert-Meyer-Straße. Ja? Die Menge der Straßen. So, und dann soll ich sagen, bitteschön, das Feld, auf dem ich mich befinde. Das ist jetzt wieder ein einziges Element, ein einzelnes, sollte ich sagen, Element. Da sollte ich dann schreiben, Kreuzfelder. Ich habe gehofft, dass wir hier Schwierigkeiten bekommen. Ja? Und Gott sei Dank haben sie sich eingestellt. Ich möchte wissen, Spielerzustand, die Menge, ja, der Straßen, die ich besitze. Die Menge, Menge, nicht die Anzahl, die Menge. Okay. So. Welches Element von Spielerzustände beschreibt, dass dem Spieler 1000 Euro zur Verfügung stehen, dass er die Straßen 4, 6 und 7, und jetzt sehen Sie, dass das Ganze sich tatsächlich schön auszahlt, jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, die Straße 4, die Straße 6 und die Straße 7, die besitze ich. Und das Feld, auf dem ich mich befinde, ist das Feld 17. So, jetzt muss ich gucken, 17, das ist auf der 17. Straße, okay, Straße 17. So, das wäre, Sie müssen mich korrigieren, ja, das wäre meine Antwort. Okay. Ja, aber Sie sehen an dieser Stelle, wie es sich auszahlt, dass wir die Potenzmenge haben. Die alle teilnehmen können auftreten. Ja. Also, Sie meinen, ich soll das S weglassen?
Nee, ich würde jetzt nur das S, G und F nicht machen, ohne die geschweiften Klammern. Weil S, G und F ja wenig sind.
Nee. Nein, die haben wir gerade erfunden. Das ist noch gar nichts. Das ist nur der Buchstabe S, der hier steht. Und hier steht nur der Buchstabe P als Abkürzung für Platz. Und hier steht nur der Buchstabe F als Abkürzung für Feld. Das sind einer Menge, ja? Gut, dass das klargestellt wird. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Teil, das passt genau. Ja.
Da müssen wir dann nicht für die Straßen und Plätze über das Fest und Bilder vorschreiben.
Das habe ich aber gemacht, ja. Für die Straßen, das waren die Straßen 4, 6 und 7, habe ich ein S, da, um Ihre Worte zu benutzen, davor geschmissen, ich habe es davor geworfen, ja. Schauen Sie, da steht, dass er gerade auf der 17. Straße, ich musste Straße schreiben, ja, weil er sich nach Aufgabenbeschreibung auf der 17. Straße befindet, nicht auf dem 17. Feld. Die Menge der Felder kommt in dieser Aufgabenstellung nicht vor, wird nicht benutzt, ja, sollte ich sagen. So, jetzt kommen wir zum Teil D. Der Teil D sagt, bitteschön, wenn ich Straßen besitze und ein anderer Spieler bestritt diese Straße, dann kann ich Miete einfordern. Ich möchte wissen, wie ich diese Miete berechne. Und dann wird gesagt, bitteschön, die Miete, das ist eine Funktion, die von einem geeigneten Definitionsbereich in einen geeigneten Wertebereich geht. Also, sagen Sie mir bitte, hier ist die Funktion Miete von einem geeigneten Definitionsbereich A in einen geeigneten Wertebereich B. Sagen Sie mir bitte, was das A sein soll. Mir wird gesagt, die Höhe der Miete hängt ab von der Straße und deren Bebauungszustand. Der Definitionsbereich sollte sein, ne, das ist klar, ne, das hängt ab von der, ich sollte jetzt nicht die Miete ausrechnen, sondern ich soll nur sagen, wie der Definitionsbereich ausschaut. Miete hängt ab von der Straße und ihrem Bebauungszustand. A ist was?
Ja. A ein Zufall aus eben diesen beiden Mengen.
Ein kartesisches Produkt welcher beiden Mengen? Und was ist das? Kartesische Produkt von Straßen und was ist die zweite Komponente?
Ja, die Menge von Bebauung.
Bebauungszustände, ne? Ja. Die Menge, die wir an dieser Stelle definiert haben, ne? So, B, das passt hier nicht mal hin, das sollte sein Bebauungszustand. So, das B, was soll das B denn sein? Der Wertebereich? Ja?
Die natürliche
Zahl. Und gelöst. Schauen Sie, dasselbe wird Ihnen auch in der ersten Aufgabe auf dem neuen Blatt passieren. Sie müssen geeignet einsetzen Konzepte wie zum Beispiel Potenzmengen. Sie können immer davon ausgehen, dass die Menge groß n, die Menge der natürlichen Zahlen Ihnen zur Verfügung steht, können Sie für frei benutzen. Es könnte durchaus sein, dass hier wie die Funktion Miete Funktionen auch wieder eine Rolle spielen. Kartesische Produkte haben wir an dieser Stelle sehr häufig benutzt. Durchaus auch eine Vereinigung. Ja, also all die Konzepte, die wir durchgesprochen haben, diese Konzepte einsetzen, um klarer zu sagen, worum es denn für die jeweiligen Teile der Aufgabenstellung geht. Ja. Haben wir da noch Fragen zu? Okay, Dankeschön und viel Spaß mit dem Übungsprogramm.